So. Jedes Mal, wenn ich komme, sehe ich mehr Latinos. Sie haben sich multipliziert. Und ihr werdet auch zu Latinos, ja? Ihr spielt ja auch Latino-Instrumente und so. Keine schlechte Entwicklung. Ist das okay so? Genau. Genau, ich freue mich, nochmal hier sein zu dürfen. Mein Name ist Heinz, für diejenigen, die mich kennen. Ich komme aus Peru. Ich bin auch Latino. Mit meiner Frau und unseren drei Kindern leben in Deutschland seit 14 Jahren und wurden als Gemeindegründer ausgesandt. 9 Jahre davon waren wir im Ruhrgebiet. In Gelsenkirchen haben wir eine Gemeinde gegründet und die letzten zwei Kinder sind dort geboren. Also richtige Ruhrpoter haben wir zu Hause, Schalker-Fans. Und 3 Jahre waren wir in einer Zwischenzeit in der Pfalz, in Neustadt, während der Corona-Pandemie. Und seit 18 Monaten bin ich Pastor in Mönchweiler, in eine evangelische freikirchliche Gemeinde dort. Genau, danke für die Einladung. Ich bin in der Weihnachtssaison und ich habe gedacht, ich predige über Weihnachten was. Und unser Text von heute kommt aus Matthäus Evangelium, Kapitel 2. Und ich lese von Vers 1 bis 12. Eine vielleicht doch bekannte Geschichte, aber ich werde hier und da einige Impulse aus dieser, ja, eigentlich auch geheimnisvolle Geschichte über den drei heilige Könige. Ich lese vor. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber fragten ihn, also die nächste Folie, da ist unser Text, wenn man gemeinsam vorlesen möchte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Vers 7. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, sondern zogen sie auf einen anderen Weg in ihr Land. Wir springen zu Vers 16. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Die Weihnachtsgeschichte, so wie wir sie kennen, ist vertraut. Stall, Krippe, Hirten, ein paar Tiere auch gehören dazu und die drei heilige Könige aus dem Morgenland. Doch wenn wir im Matthäusevangelium genauer hinschauen, stoßen wir auf eine Geschichte, die viel rätselhafter, aber auch viel faszinierender ist. Sie handelt von Männern, über die wir fast gar nichts wissen. Doch so viel lehren sie uns über den Weg zu Gott. Und das wird meine Predigt heute. Was können wir von diesen Menschen lernen? Wer waren diese mysteriösen Besucher aus dem Morgenland, aus dem heutigen Iran? Zuerst müssen wir fragen, wer waren sie nicht? Und hier werde ich vielleicht ein paar Traditionen zerstören, ja? Sie waren nicht heilig, zumindest nicht im kirchlichen Sinne. Sie waren nicht heilig. Sie waren auch höchstwahrscheinlich keine Könige. Diese Vorstellung kam erst später auf. Und sie waren nicht einmal zu dritt. Die Bibel nennt keine Zahl. Dass wir von drei sprechen, leitet sich allein von den drei Geschenken ab. Einige alte Traditionen berichten sogar von bis 14 Reisenden mit ihrem Gefolge. Mehrere Kamelen, Diener. Also es war so etwas, das die ganze Stadt gemerkt hat. Und es ist klar, also aus diesem Vers 3, als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm, wenn nur drei Männer mit drei Kamelen gekommen wären. Ohne viel Drum und Dran wäre das nicht so eine große Sache gewesen. Es war höchstwahrscheinlich eine größere Gruppe mit Dienern, mit Kamelen, mit viel Lärm und keine Ahnung, wie sie angekommen sind in die Stadt. Klar ist, das hat die Stadt erschüttert. Nicht nur dem Königshof. Ihre Namen sind uns völlig unbekannt, obwohl wir sie kennen, oder? Von der Tradition. Kaspar, Melchior und Balthasar, aber das sind fromme Erfindungen späterer Zeiten. Auch der Zeitpunkt ihres Besuchs, und das ist ganz, ganz wichtig, weil das führt uns dazu, dass der Text besser zu verstehen, die Geschichte besser zu verstehen. Der Zeitpunkt ihres Besuchs ist auch übersehen und falsch gemessen. Sie kamen nicht am Heiligabend, sondern viel, viel später. Deshalb haben sie nie zusammen mit dem Hirten angebetet an diesem Abend, in dieser Nacht. Als sie in Bethlehem eintrafen, fanden sie Maria und das Kind, kein Baby. Und wo? Nicht im Stall, sondern in einem Haus. Und der Text lässt sich so ein bisschen interpretieren, dass das Kind neben Maria stand. Nicht in einer Futterkrippe, nicht am Liegen, sondern stehen. Jesus war zu diesem Zeitpunkt möglicherweise 2 Jahre alt. Mindestens 18 Monate alt. Und das lässt sich auch so verstehen, weil danach der Herodes alle Kinder unter 2 Jahren getötet hat. Er hat ungefähr kalkuliert, wie alt der König, der geboren ist, ungefähr war. Und da hat er gesagt, alle unter 2 Jahren müssen vernichtet werden. Wer waren diese Menschen wirklich? Das griechische Originalwort ist Magos, das heißt Magier. Aber das bedeutet doch Zauberer, aber nicht im Sinne von Harry Potter, Abracadabra oder so. Ja? Es waren vielmehr gelehrte Männer aus dem Osten, wie gesagt aus dem heutigen Iran. Sie waren Wissenschaftler seiner Zeit. Oder ihrer Zeit, Sterndeuter, Astronomen, Experten der Naturkunde. Und natürlich, wie damals üblich, war ihr Wissen nicht getrennt von ihr Glaube. Das sehen wir in vielen Kulturen der Antike, die Inkas sogar in meinem Heimatland und in Ägypten auch. Glaube und Beobachtung der Natur und Wissenschaft war sehr eng verbunden. Und sie fungierten als Berater der Könige, manche auch als Priester. Und in der Antike Persien fungierten sie auch Wahrsager, Prediger. Das können wir in Daniel Kapitel 2, Vers 2 lesen, ja, als der Daniel, als das Volk Israel in Persien war, unter der babylonische Reich. Die beste Theorie verbindet diese Männer mit einem großen Gestalt aus dem Alten Testament, nämlich Daniel. Daniel, 600 Jahre vor Christus, war ein jüdischer Prophet, der nach Babylonien verschleppt wurde. Und dort wirkte er vielen, vielen Jahren, bis er 86 Jahre alt war ungefähr. Er deutete die Träume des Königs und sagte den Aufstieg und Fall von Weltreichen voraus. Und was entscheidend ist bei Daniel, er prophezeite auch den genauen Zeitpunkt, wo dieser König der Juden in Jerusalem einziehen würde. Das heißt Palmsonntag. Das kennen wir als Palmsonntag. 600 Jahre vor Christus wurde das prophezeit. Und im Jahr 33, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, wo die Menschen gesagt haben, gepriesen sei der König, Hosianna, der König kommt. Dieser König, von diesem König hat damals Daniel geredet. Das könnte man in Kapitel 9 von Daniel lesen. erstaunlich. Und Daniel wurde von König Nebukadnezar damals sogar zum Obersten über alle Magier in Babylon ernannt. Entschuldigung, das stört mich ein bisschen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese, sage ich mal so, gelehrte Tradition und Daniels messianische Prophezeiungen über die Jahrhunderte in diesem kleinen Kreis von Wissenschaftlern in Persien bewahrt wurde und sogar erwartet wurde. Der Einfluss von Daniel in der damaligen Zeit und die beeindruckende Art und Weise, wie der Gott Daniels gewirkt hat, er wurde gerettet von den Löwengruber und die Freunden von dem Ofen und so weiter und so fort, das blieb in diesem Kreis. Dieser Daniel ist ein Diener der allmächtigen Gott und er ist Jude. Diese weise, hochgebildete Männer, Priester, wie auch immer, Sterndeuter, Wissenschaftler, haben einen besonderen Stern am Himmel gesehen. Richtung Judäa, Richtung Jerusalem. Und das hat ihre totale Aufmerksamkeit gerufen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was war dieser Stern? Viele sagen, eine ungewöhnliche Helligkeit eines besonderen Sterns. Weniger wahrscheinlich. Die schwächste Theorie ist, dass es ein Komet war. Ja, das kannst du nicht, du kannst eine Richtung sehen, du kannst eine gewisse Helligkeit, aber das verschwindet ganz schnell. Wahrscheinlicher ist, dass es eine Sternenkonstellation war oder sogar eine Planetenkonstellation. Das heißt, ein Zusammentreffen von Sternen. Und diese Planeten sind voneinander Millionen von Kilometern entfernt, aber aus unserer Perspektive, wenn sie überlappen, aufeinander kommen, sehen wir die beide viel heller als von einzelnen, als alleine, wenn sie zusammenkommen. Und sie können sogar einen Laufbahn zeigen. Das ist etwas, das die Astronomen heute ständig beobachten und für ihre Augen, nicht für ihre Augen, ganz normal ist. Für normale Menschen, wie gesagt, war damals, in der damaligen Zeit, völlig unbemerkbar. Gar nicht. Wir sehen nur Pünktchen auf dem Himmel und ab und zu mal sowas in Bewegung. Aber diese Männer haben jede Nacht den Himmel beobachtet und sich Gedanken gemacht und analysiert und Notizen gemacht. Und das war damals ganz, ganz wichtig, um Aussaat und Ernte und Ereignisse und einen Kalender zu erstellen. Angesehen von einer klaren Erklärung, das ist nicht mein Ziel, euch zu überzeugen, was die beste Theorie ist oder so. Ich bin überzeugt, dass das einfach ein Wunder Gottes war. Das war ein Wunder, dass Gott für diese Männer, ob sie 3, 4, 5 oder 14 waren, weiß ich nicht und es ist auch nicht wichtig, Gott hat es für sie organisiert, in diesem genauen Zeitpunkt und in diese Richtung. Judäa. Gott hat es für sie gemacht. Und dieser Stern war so außergewöhnlich, so bemerkenswert, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Mit großer Gefolgschaft, mit Geschenke sogar. Es sind über 1000 Kilometer von Iran bis zu Judäa, bis zu Jerusalem, durch Wüste, durch gefährliche Wege und über mehrere Wochen. Was hat sie getrieben? Das ist die wichtige Frage. Zwei Überzeugungen hatten sie. Und das lese ich in dem Text lesen. Die erste Überzeugung, die sie hatten, ist, dass der geboren ist, der König der Juden war. Und laut Daniel, dieser König sollte herrschen über alle 4 Weltreiche. Irgendwann mal. Und das war ganz tief in ihre Tradition und in ihrem Kreis. Und die zweite Überzeugung, die sie hatten, ist, dass dieses Kind nicht nur irgendein Kind, der König war, sondern würdig zur Anbetung. Sie fragten am Herodes Hof, als sie ankamen, wo ist der neugeborene König der Juden? Sie haben nicht gefragt, ist ein Baby geboren? Ist jemand geboren in letzter Zeit? Ist ein König geboren? Nein, nein. Wo ist er? War seine Frage. Und noch erstaunlicher ist, wir haben seinen Stern gesehen, nicht einen Stern, wir haben seinen Stern. Das heißt, die Beobachtung, die sie gemacht haben, haben sie verbunden mit ihr Glaube, mit der Erwartung, dass der da kommt, der das da geboren wird. Gott selbst ist. Und ich kann es nicht anders verstehen, als dass diese Tradition, die dort geblieben ist, die Daniel etabliert hat vor vielen, vielen Jahrhunderten. Sie fragten nicht ob, sondern wo. Der Grund der Reise der Sterndeuter war eine einzigartige Mischung aus wissenschaftlicher Beobachtung, überlieferten prophetischen Wissen, frommer Erwartung und natürlich göttlicher Führung. Wir lassen die Theorien daneben. Und was es ein Fakt ist in dieser Geschichte, ist das Herz dieser Männer. Sie haben definitiv ein besonderes Herz. Ihr Verhalten ist uns klar. Ihr Verhalten auf diesem Weg, das ist kein Geheimnis. Welches Herz sie hatten, ist klar. Und das sehen wir in ihrem Handeln. Da leuchten drei grundlegende Haltungen auf, die jeden Menschen auszeichnen, die sich von Gottes Licht führen lassen möchte. Diese drei Sachen sind, sie waren suchende Menschen, sie waren sensible Menschen und sie waren demütige Menschen. Und wir können aus Matthäus Evangelium mit großer Gewissheit annehmen, diese Männer suchten nach Gott. Sie wollten es wissen. Wenn ihnen Gott gleichgültig gewesen wäre, hätten sie sich über das Phänomen am Himmel gar keine Gedanken gemacht. Sie hätten es vielleicht so interpretiert, oh, wunderbares Phänomen von Mutternatur. Und dann hätte sie sich weiter in der Tagesordnung konzentriert, übergegangen. Sie hätten es rein naturwissenschaftlich erklären können, so wie viele kluge Menschen heute über die Natur und die Phänomene erstaunen, aber leider Gott aus dem Gleichnis herausrechnen. Und das Staunen bleibt dann in der Natur stecken und kommt nicht beim Schöpfer an. Nein, bei diesen Menschen war es anders. Ihre Suche war von grundlegenden Fragen getrieben. Gott soll da sein. Es gibt einen Gott, aber wo ist er? Klar, das war die Frage noch. Wer ist er? Und wie finden wir ihn? Das waren noch offene, noch brennende Fragen. Vielleicht waren sie nicht mehr zufrieden mit der Götzendienst in Persien. Da gab es viele Götter. Und sie haben vielleicht gesucht und keiner gab ihnen eine vernünftige Antwort, wer der wahre, der echte Gott ist. Aber die Vorstellung, dass die Juden den wahren Gott kennen, der mächtige Gott von damals, von Daniel, war in ihrem Kreis sehr präsent. Und wisst ihr was? Diese Suche ist zeitlos. Auch heute beschäftigen sich viele Menschen genau mit denselben Fragen. Ist da ein Gott? Und wenn ja, wer ist er? Und welche Religion hat recht? Solche Fragen sind immer noch heute präsent. Aber warum bleiben so viele Menschen auf halber Strecke stecken? Suchende Menschen wie diese. Warum finden sie nicht, was sie suchen? Es gibt mindestens drei Gründe dafür. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Drei Gründe, warum suchende Menschen heute aufhören, diese Fragen zu beantworten. Viele geben die Suche auf, weil Verwirrung regiert. Die Vielfalt der Stimmen ist erdrückend. Zu viele Glaubensrichtungen, Weltanschauungen, Religionen und alle erheben den absoluten Anspruch, ich habe Recht. Mein Buch sagt die Wahrheit. Und da verliert man leicht und bekommt im wahrsten Sinne des Wortes Kopfschmerzen. Ein zweiter Grund ist, andere werden einfach gleichgültig aus pure Frustration. Die Frage nach Gott erscheint diesen Menschen wie ein Labyrinth, ohne Ausgang. Die Fragen sind da. Das Bedürfnis nach Antworten ist da. Aber es ist überfordernd. Sie resignieren und lenken sich mit anderen Dingen ab, weil die Suche einfach zu anstrengend ist. Und ein dritter Grund, warum viele Menschen aufhören, ist,
Sie werden einfach politisch korrekt. Aus Überforderung. Und der Spruch lautet, weißt du was, ich glaube, alle haben irgendwie recht, alle Wege führen nach Gott, wichtig ist, dass man ehrlich ist und niemand schadet. Und damit neutralisieren diese Menschen die Frage nach der Wahrheit und betäuben die eigentliche Sehnsucht, die noch da ist. Kennst du vielleicht solche Menschen? Vielleicht hast du mit Menschen in Berührung gekommen, wo du siehst, ja, das passiert auch. Doch die Sterndeuter aus dem Morgenland zeigen uns, es reicht nicht nur, ein Suchender zu sein. Sie waren ja auf der Suche, das ist ganz klar, aber sie waren auch aufmerksam, offen, sensibel. Und Gott findet man nicht nur mit Fragen im Kopf. Das reicht nicht aus, die Fragen zu haben und nach Antworten finden zu wollen, sondern man muss offen sein. Man muss ein sensibles Herz auch haben. Die Geschichte der Sterndeuter zeigt etwas Entscheidendes. Der Stern, deswegen müssen wir die Bibel genau lesen, der Stern ist nur zweimal erschienen. Nur zweimal. Einmal im Morgenland, um sie überhaupt auf den Weg zu bringen, das lesen wir in Vers 7, Herodes fragt, wann der Stern erschienen war. Nicht gestern Nacht, nicht vor einer Woche, sondern ganz am Anfang, als sie noch im Morgenland waren. Herodes wollte damit kalkulieren, wie alt das Kind war, um ihn zu töten. Und der zweite Moment, als der Stern wieder auftaucht, ist, wenn sie Richtung Bethlehem sind. Und sie erfreuen sich riesig, als sie wieder den Stern sehen. Meine Interpretation ist, wochenlang haben sie keinen Stern gesehen. Einmal am Anfang, sie machten sich auf den Weg mit Geschenke, mit großer Gefolgschaft. Und dann ganz am Ende in Bethlehem, so hat der Stern ihnen das Haus gezeigt, wo das Baby geboren ist. Was sie motiviert hat, weiterzumachen, war ihre Suche, ihre Neugier? Ja, aber in einem bestimmten Punkt, als der Stern nicht mehr da zu sehen war, Nacht für Nacht für Nacht, über Wochen, was sie in Bewegung gesetzt hat, weiterzumachen, war ihr aufrichtiger Wunsch, diesen König zu finden, ihre Sensibilität, ihre Offenheit. Das, was Gott mir damals gezeigt hat, nehme ich ernst und ich verfolge das. Auch wenn ich heute kein Zeichen mehr sehe und morgen kein Zeichen mehr sehe und übermorgen vielleicht noch kein Zeichen mehr sehe. Gott hat mir was gezeigt und er wird das mir erklären. Sie sind wochenlang aus Glauben und nicht aus Schauen gewandert. Und diese Menschen seien mehr als nur einen Stern am Himmel. Liebe Freunde, was sie am Himmel seien, war ein Ruf Gottes. Das war ein Ruf. Ein Ruf, das gesagt hat, folge mir. Folge dem Licht. Und in diesem Licht, wie gesagt, erkannten sie einen Ruf von Gott und sie reagierten darauf mit ganzem Einsatz. Sie verließen ihre Heimat, investierten Ressourcen und riskierten Sicherheit und Ansehen auch. Stell dir mal vor, du gehst in diese Reise und nach 3 Wochen kommst du zurück. Was für eine Schande, wir haben es falsch beobachtet. Sie riskierten viel, weil ihr Herz für diese eine leise Botschaft Gottes offen war. Und diese Sensibilität ist heute oft verloren gegangen, nicht wahr? Viele Menschen sehen die Wunder der Schöpfung, die Wunder der Natur, den perfekten Lauf der Gestirne, die Ordnung des Universums, die erstaunliche Komplexität des Lebens und des Körpers und bleiben in der Bewunderung der Natur stecken. Die Sterndeuter taten das Gegenteil. Sie ließen diese Vision tief in sich wirken und ihr sensibles Herz fragte, hey, was bedeutet das? Wer spricht zu mir durch dieses Zeichen? Sie übersetzen die Beobachtung in eine persönliche Antwort. Aufbrechen, suchen, Geschenke einpacken und letztendlich anbeten. Da passierte was in ihrem Herzen. Und genau für solche Menschen hat Gott eine Verheißung. Wenn du einer von diesen Menschen bist, der auf der Suche ist, der offen für Antworten ist, aber noch nicht angekommen ist, dann gebe ich dir ein Wort von Gott. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und das ist die gute Nachricht. Gott möchte gefunden werden. Gott spielt nicht Verstecken mit den Menschen. Das kann ich dir sagen. Er ist bereit, sich jedem zu offenbaren, der ihn aufrichtig sucht. Ein sensibles Herz ist daher wachsam und demütig genug, um diese Einladung anzunehmen. Er sagt, ich brauche ein Licht von außen. Ich kann das in mir selbst nicht finden. Ich kann durch meine Fragen das nicht finden. Ich brauche von außen ein Licht. Und genau dieses Herz hört dann seinen Ruf. Sind wir noch sensibel für Gottes Ruf heute? Gott möchte genau das, unsere Aufmerksamkeit. Hast du es gemerkt? Ich bin 45 Jahre alt und ich merke, wie Gott oft meine Aufmerksamkeit gerufen hat. Durch Situationen, durch Menschen, durch Ereignisse, aber auch durch Leid, durch Schmerz, durch Not. Es sind nicht diese Seiten, wo wir sensibler werden. Wenn alles andere vielleicht ausgeht, da stellen wir uns die Frage, okay, Geld kann mir nicht helfen, meine Ressourcen können mir nicht helfen, meine Intelligenz kann mir nicht helfen, meine Versicherung kann mir nicht helfen. Vielleicht Gott kann mir helfen. Und dann ist richtig so. Das ist gut so, weil der Mann am Kreuz in seinen letzten Stunden hat Jesus gesagt, Jesus, wenn du kommst in deinem Reich, erinnere dich an mich. Und sein ganzes Leben hat er verschwendet mit falschen und blöden Entscheidungen. Deswegen musste er am Kreuz, das war für die schlimmsten Verbrecher damals. Aber in den letzten Minuten seines Lebens hat er gesagt, Jesus, wenn ich noch die Chance habe, vergebe meine Sünde und nimm mir in deine Gegenwart. Die Sterndeuter lehren uns auch, der Weg zu Gott beginnt damit, dass wir unser Herz öffnen und einüben, seine Stimme zu hören, in guten oder schlechten Zeiten. Eine dritte Sache, mein letzter Punkt. Diese Menschen waren auch demütig. Normalerweise haben hochgebildete Menschen, hochintelligente Menschen von hohem Status, Wissenschaftler, die viele Antworten kennen, einen starken Kampf gegen ihren eigenen Stolz, oder? Aber nicht nur sie, oder? Ganz normale Menschen wie wir auch. Doch hier geschieht etwas Unfassbares. Vor Herodes fragten sie, der Sterndeuter, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen, um zu sehen, ob er geboren ist. Nein, wir sind gekommen, um ihm Geschenke zu geben. Das wäre schon ja eine große Sache. Nein, wir, hochgebildete Menschen, reich, weil wir haben Gold und vieles mehr, mit viel Einfluss und großen Ruf und so weiter, wir sind gekommen, um uns vor diesem einen Kind zu beugen. Wow. Und später, als sie in Bethlehem ankommen, erleben sie die größte Überraschung ihrer Reise. Kein Palast, keine Garde, kein Luxus. Eine Mutter und ein Kind. Und da fielen sie nieder und beteten es an. Wow. Man muss sich für eine Minute diesen Moment vorstellen. Diese große Gestalten, diese hochintelligenten Menschen, reich, berühmt, intelligent, fielen vor diesem Kind und beten an. Sie waren bereit, sich vor einem Fremden, keinem kleinen Kind niederzuwerfen und es als himmlischer König anzubeten. Und stellt euch diesen Akt, diesen Moment der Demut, einmal in den großen Zusammenhang. In Jerusalem gab es den König und gab es die Priester und die Schriftgelehrten. Und sie kannten die Heiligen Schriften auswendig. Sogar konnten sie auf die Frage beantworten, ganz schnell, wo soll der Messias geboren? Ja, ganz schnell, in Judäa, in Bethlehem. Das kannten sie, das wussten sie. Sie wussten viel mehr als diese fremden Menschen aus dem Osten und doch blieben sie sitzen. Keiner von ihnen machte sich auf den Weg nach Bethlehem, nur ein paar Stunden entfernt, um dieses Messias kennenzulernen. Nein, sie waren blind. Herodes war auch blind. Was machte Herodes blind? Er war blind vor Eifersucht und Angst um seine Macht. Ich muss der König sein. Und die Priester und Schriftgelehrten waren auch blind. Blind aufgrund ihrer Selbstgerechtigkeit und Religiosität. Ihr Wissen blieb Theorie. Es berührte nicht ihr Herz und beugte nicht die Knie. Und vielleicht bist du lange in der Gemeinde und sagst von dir selbst, ich bin ein Christ, aber diese Geschichten sind nicht von deinem Kopf in deinem Herz runtergekommen. Vielleicht ist heute die Zeit dafür. Was ist mit uns, ist die Frage. Sind wir bereit, mit all unserem Wissen, mit unserer Bildung, mit unserem Wohlstand, mit unserem Stolz, uns vor diesem Jesus niederzuwerfen? Wir wissen viel, viel, viel mehr als diese Männer in der Antike. Wir haben die ganze Geschichte Jesu in der Bibel. Wir kennen seine Wunder, wir kennen sein Werk. Wir sehen, wie die biblischen Werte Europa geprägt haben, positiv geprägt haben. Das Christentum hat uns gut getan. Jetzt wollen wir uns davon trennen, das weiß ich. Aber wir sehen, wie gut das für unsere Zivilisation war und immer noch ist. Menschenrechte und Frauenrechte und Kinderrechte und alles basiert auf der Grundlage der Bibel. Das wissen wir alles und trotzdem wollen wir uns nicht vor diesem Baby beugen, obwohl wir so viel mehr wissen und erlebt haben. Nein, vor diesem Baby beugen wir uns nicht. Wir feiern Weihnachten, ja, aber ohne Jesus. Wir haben überwältigende Beweise dafür, dass Jesus, der allein wahre König, der Retter der Welt ist. Sind wir aber demütig genug, das zu erkennen? Ein letzter Schlussgedanke. Die Weisen aus dem Morgenland sind keine ferngebliebenen Sterndeuter. Sie sind unser Vorbild. Sie zeigen uns, wie der Weg aussieht. Suche beginnt mit Sehnsucht. Wenn die Sehnsucht da ist, dann hast du den ersten Schritt gemacht. Aber Sensibilität ist die zweite Sache. Und das öffnet das Ohr für Gottes Ruf. Und Demut. Demut beugt die Knie vor dem König. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir haben viel mehr als einen kleinen Punkt im Firmament. Wir haben Jesus, der immer noch zu uns ruft und sagt, folge mir nach, folge dem Licht. Und wenn du es möchtest, kannst du es tun, heute und jetzt. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass wir durch diese geheimvolle Geschichte etwas mitnehmen konnten. Dass diese mysteriösen Menschen aus der Antike heute immer noch uns beibringen. Dass wir heute immer noch lernen dürfen, dass dieses Licht immer noch scheint im Firmament. Und das bist du. Danke, dass es noch Zeit gibt, dass es die Möglichkeit noch da ist, dem Licht zu folgen, dir nachzufolgen, Jesus. Und es ist egal, ob wir es denken, ob es zu früh ist oder zu spät ist. Für viele war es ganz früh, für den Mann am Kreuz war ganz spät, aber immer noch im richtigen Zeit. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass diese suchenden Menschen, die wir kennen oder vielleicht heute Morgen hier da sind, du berührst. Und dass es nicht einfach diese Botschaft einfach dort bleibt, sondern dass es wirklich runterkommt ans Herz, ins Herz, und du deine Werke tust, Herr, in unserem Leben. Und ich bitte dich, Herr, dass heute der erste Tag sein kann, wo wir uns innerlich und geistig vor dir beugen und erkennen, dass du der allein wahre König bist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass es für viele Menschen heute, dass es für viele Menschen an diesem Weihnachten das erste Weihnacht wird, wo du die zentrale Rolle spielst, Herr. Als Retter, als Erlöser, als Hoffnung für die Welt. In deinem Namen.